So, hallo, schönen guten Abend. Schön, so viele zu sehen am freien Freitagabend. Und dann noch bei so einem schönen Spätsommerwetter, wo manchen vielleicht vieles andere einfallen würde. Super. Ja, wir sind ja gerade erst neulich hier gewesen. Ich habe gerade mal vorhin gezählt, das ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr her. 4,5 Monate oder so. Ja. Da habe ich gestaunt. Ja. Weil irgendwie seid ihr eine der ganz wenigen Gemeinden, wo wir zweimal im Jahr gewesen sind. Das passiert selten. Meistens gehen wir einmal hin und dann müssen sie erst mal 2 Jahre verdauen und beten und den Herrn suchen, ob wir noch mal eingeladen werden dürfen. Und vom Mai bis jetzt, meine Güte. Kann sich denn noch jemand erinnern, was so das Thema war im Mai? Ich konnte mich erinnern, ohne in meine Notizen zu schauen. Weiß es jemand? Ja. Stefan hat auch in die Notizen geschaut. Das gilt nicht. Als ich im Mai, oder wir im Mai hier waren, die Elke ist ja auch hier, der hat schon mitbekommen, das ist so gut. Da habe ich gesprochen über das erste und größte Gebot. Das war im Mai. Könnt ihr euch erinnern? Und was ich jetzt vorhabe, diese Tage, wir haben ja nur 3 Sessions im Wort zusammen, dann haben wir noch viel Frühstücken und Essen zusammen in kleineren Kreisen, aber Wort nur 3-mal. Das ist in gewisser Weise eine Verlängerung oder eine Fortsetzung von dieser Sache. Und da will ich anknüpfen. Die Gemeinde, die den Herrn von ganzem Herzen liebt, über alles, mehr als ihre eigenen Vorteile oder sogar mehr als ihr eigenes Leben. Diese Gemeinde ist die Gemeinde der Zukunft. Die Gemeinde in der Endzeit wird eine Gemeinde sein, die Jesus so sehr liebt, dass ihr nicht so wichtig ist, wie ihn zu ehren, ihn groß zu machen und zu zeigen, er ist es wert, er ist würdig, alles zu bekommen. Er ist es wert, sogar, dass wir unser eigenes Leben für ihn nehmen. Das ist die Gemeinde der Endzeit. Das ist die Zukunft. Oder noch genauer, die Zukunft ist eigentlich Jesus, ja, der ja wiederkommen wird, der regieren wird. Aber bevor er kommt, wird es diese Art von Gemeinde geben. Und davon sind wir alle, die hingegebensten und die fleißigsten und die eifrigsten, weit, weit, weit entfernt. Das wollen wir ganz klar uns vor Augen führen. Da wollen wir nicht im Selbstverdammnis gehen, aber wir wollen das auch als Ansporn nehmen und sagen, wenn das die Zukunft ist, ich will mich vorbereiten auf diese Zukunft. Ich will Teil davon sein und ich will verstehen, was das bedeutet. Wie werden wir diese Art von Gemeinde? Wie kommen wir da hinein? Was muss passieren? Was müssen wir lernen? Auf was müssen wir achten? Wie kommt diese Liebe zu Jesus, die bereit ist, jedes Opfer zu bringen? Wie kommt diese Liebe zustande? Das ist die Frage. Und ich bin erstaunt, wie wohl ja alle Christen dieses Buch haben und das Ende feststeht, wie wenige sich mit dieser Frage beschäftigen. Ich bin erstaunt. Ich lese viel, höre rum und bin so in manchen Foren und gucke so, was so für Themen sind, was ist so aktuell. Also ich höre fast nichts davon. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen in diese Liebe hineinkommen, die sich gibt, die das eigene Leben hinten anstellt, die sagt, er ist Nummer 1 in allem. Aber es spielt keine Rolle, wie viele davon reden oder welchen Rang dieses Thema hat. Bei Gott hat es Rang Nummer 1. Und wenn wir uns damit eins machen, dann sagt er, hier ist jemand, hier ist eine Gemeinde, die fördere ich. Da blase ich mit meinem Heiligen Geist rein, die kriegt Entwicklungshilfe. Eine Gemeinde, die nicht die Ziele Gottes sucht und anstrebt, Für was soll sie Anschub bekommen? Für was? Aber eine Gemeinde, die sagt, das, was auf dem Herzen Gottes ist, das muss auf meinem Herzen sein, das muss auf unserem Herzen sein. Eine solche Gemeinde, egal wie klein sie ist, verdient Beachtung im Himmel. Und der Herr sagt, Entwicklungshilfeprogramme sind angesagt. Und er wird mit seinem Geist kommen und wird da hineinblasen. Er wird kommen. Halleluja. Eine ganz wichtige Aussage, an die ich mich noch erinnern kann, im Mai war, wir können nicht lieben, was wir nicht kennen. Wenn wir Gott nicht wirklich kennen, wir können uns das vornehmen, wir können uns anstrengen, wir können vielleicht sogar so tun, als ob diese brennende Liebe, die ihn über alles stellt, wird nicht in uns wachsen. Kann nicht. Man kann nicht lieben, was man nicht kennt. Oder andersrum, Gott zu kennen, entfacht die Flamme der Liebe. Gottes Wesen, Gottes wunderbaren Charakter, wirklich zu kennen, zu sehen und zu genießen. Das entfacht in uns das Feuer. Darum geht es. Und an diesem Gedanken will ich jetzt anknüpfen. Lass uns einmal zu Sprüche Kapitel 2 gehen. Sprüche Kapitel 2. Und hier haben wir eine ganz, ganz wichtige Passage. Und ihr werdet gleich sehen, was das mit diesem Thema zu tun hat. Mein Sohn, meine Tochter, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst. Achte darauf, hier wird von den Reden Gottes gesprochen und von den Geboten Gottes. Nicht alles Reden Gottes sind Gebote, aber es gibt Gebote und die haben einen ganz wichtigen Platz in dem Handeln Gottes an uns. Wenn du meine Gebote bei dir verwahrst. Und jetzt wird beschrieben, wie wir das lernen können, anzunehmen, die Reden Gottes und die Gebote zu bewahren, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber, wie Schätze ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Achtet hier einfach auf diese Reihenfolge. Reden Gottes inklusive Gebote Gottes führt zur Furcht Gottes und Furcht Gottes führt zur Erkenntnis Gottes. Es gibt keine echte Erkenntnis Gottes. Es gibt eine pseudo-intellektuelle, akademische Art und Weise, Gedanken über Gott zu versprühen oder zu denken oder so etwas. Aber das hat mit Erkenntnis Gottes, wie die Bibel das meint, überhaupt nichts zu tun. Erkenntnis Gottes ist immer eine lebendige Kraft in unserem Herzen. Erkenntnis Gottes setzt immer Kräfte frei, verändert zu werden in die Aspekte von Gott, die wir erkennen. Wir können nicht seine Demut erkennen und im Stolz wahren. Das ist unmöglich. Wir können nicht seine Reinheit erkennen und in Unreinheit bleiben. Das ist unmöglich. Es ist nicht möglich. Ihn zu sehen setzt Kräfte frei und Motivation auch, in das verwandelt zu werden, was wir sehen. Aber alles fängt an mit den Reden Gottes und mit den Geboten. Und was ich vorhabe in diesen drei Einheiten, ich will mich mit drei Geboten beschäftigen. Es gibt viele Gebote. Natürlich das oberste ist, was wir schon hatten, Gott zu lieben mit aller Kraft und dann auch den anderen, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Aber ich glaube, dass es Rangordnungen in Geboten gibt. Und das Lernen zu leben in einem bestimmten Gebot befähigt uns und setzt uns frei, in anderen Geboten zu leben. Das ist so ähnlich wie ein Schulsystem. Ja? Niemand kann Algebra verstehen, der nicht das 1x1 gelernt hat. Ja? Die Themen liegen nicht parallel nebeneinander und wir überlegen, ach, 1x1 finden wir langweilig. Nein, wir fangen mit Algebra an. Nein, die Dinge bauen aufeinander auf. Und so gibt es bei den vielen Geboten Gottes, glaube ich jedenfalls, auch eine Rangordnung. Und ich möchte über drei ganz wichtige erste Gebote Jesu sprechen. Jeden Abend eins. Oder Sonntag ist ja nicht abends, sondern morgen. Also in allen drei Sessions eins. Jede Session ein Gebot. Und das ist der Anfang. Das ist der Anfang für einen Wandel mit Gott. So beginnt es. Wenn wir die ignorieren und versuchen irgendwie sowas wie Feindesliebe oder so, das wird niemals funktionieren. Oder wir versuchen irgendwie demütig zu sein, das wird niemals funktionieren. Feinde zu lieben ist wichtig und in Demut zu leben ist wichtig, aber da fängt's nicht an. Es fängt mit anderen Dingen an. Und wir fangen heute nochmal ganz von unten an. Ja, das ist immer gut, ne? Wenn man ganz unten anfängt, dann weiß man, da holt man jeden ab, da kommt jeder mit. Ja, das ist dann nicht zu schnell. So wie der Trainer vor der Fußballmannschaft. Ja, sagt, Jungs, pass auf, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Das ist ein Ball. Jemand sagt, nicht so schnell bitte. So ist auch manchmal in der Gemeinde. Ja, wir müssen unten anfangen. Und mein Dienst ist, Fundamente zu legen, auf denen dann gebaut werden kann. Auf gesunden Fundamenten werden wir ein gesundes Gebäude bauen. Auf schwachen oder trügerischen und falschen Fundamenten werden wir nichts Tragfähiges bauen können. So, es geht um drei Gebote. Die nenne ich einmal und dann beginnen wir gleich mit dem allerersten. Drei Gebote, die Jesus hat für die Menschen, für alle Menschen, natürlich auch für uns als diejenigen, die schon ihn erkannt haben und sich entschieden haben für ihn. Nummer eins, glaubt an mich. Nummer zwei, kommt zu mir. Nummer drei, bleibt in mir. Damit fängt alles an. Vor dem Anfang gibt es nichts. Wenn wir diese Dinge lernen und praktizieren und leben, können wir darauf aufbauen und andere Dinge werden kommen. Wenn diese Dinge nicht da sind, wir können irgendwo in der Mitte versuchen, was rauszupicken und können irgendwelche Träume träumen und denken, vielleicht irgendwie Dienst ist wichtig oder Gemeindewachstum ist wichtig oder irgendetwas anderes, ja, das wird nicht ein Haus werden, was bestehen kann. So, das allererste ist, glaubt an mich. Damit will ich beginnen. Johannes 14, Vers 1, dort sagt Jesus im zweiten Teil, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Oder 1. Johannes 6, Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt. Glaube an Jesus oder Jesus zu glauben, beginnt damit, dass wir die Wahrheit, die Gott uns offenbart hat, über seinen Sohn annehmen. Es gibt noch andere Dimensionen des Glaubens an Jesus, und dazu komme ich auch noch. Aber der Anfang ist, es gibt fundamentale Wahrheiten über Jesus, den Sohn Gottes, den Jesus der Bibel. Und an Jesus zu glauben, in einer Weise, wie Gott das sich vorstellt, wie Gott sich das wünscht, wie Gott uns das verordnet, kann niemals gesegnet sein, kann niemals funktionieren, wenn wir versuchen, Tatsachen über Jesus zu ignorieren, wegzulassen oder zu verdrehen oder uns dafür irgendwie zu entschuldigen und irgendwie die nicht mehr klar zu sagen. Es beginnt damit, was sagt Gott über Jesus. Und das ist extrem wichtig, das immer wieder vor Augen zu haben. Und ihr Lieben, das ist das Fundament. Und zu diesen Wahrheiten Ja zu sagen, dazu stellt sich Gott. Und wir leben in einer Zeit, ich denke, das habt ihr alle schon mitbekommen, wo diese Wahrheiten über Jesus, wie sie seit 2000 Jahren Christenheit eigentlich geglaubt sind und selbstverständlich sind, wie sie heute in Frage gestellt werden. Wie heute Menschen mit viel pseudowissenschaftlichen Geschwafel Fragezeichen machen und Dinge über Bord werfen, die das Fundament des Glaubens sind. Und diese Wahrheiten sind extrem anstößig. Und der Druck, doch davon wegzukommen und das aufzugeben und nicht rückständig zu sein, nicht unwissenschaftlich zu sein, nicht irgendwie einer von gestern zu sein, dieser Druck ist enorm angewachsen in den letzten Jahren. Und ich bin kein Prophet, aber ich prophezeie, wir haben noch nichts gesehen. Dieser Druck wird in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr anwachsen. Und viele, nicht weil sie überzeugt sind im Kopf, weil sie auf einmal Licht haben über Dinge, die sie vorher nicht verstanden haben. Viele, 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 weil sie ihre Haut retten wollen, werden diese Wahrheiten preisgeben. Und viele haben es schon getan. Und es gibt ganze Institutionen, die systematisch daran arbeiten, den von den Vätern überlieferten Glauben zu zerstören und zu unterminieren. Gerade vor ein paar Tagen habe ich einen sehr bewegenden Bericht von einer jungen Frau, einer ehemaligen Studentin von Elstal, von dem Predigerseminar, von der theologischen Ausbildungsstätte gelesen. Den würde ich euch sehr empfehlen. Lest den auf meiner Website, Hand in Hand, lest das nach. Was für ein Gift des Unglaubens ihr da eingetrichtert wurde und wie sie ihren Glauben fast vollständig verloren hat. Und entsprechend diesem neuen, aufgeklärten, modernen Glauben jedes Verlangen, Gott wohlgefällig zu leben, verloren hat. Ein falsches Gottesbild, falsche Ideen von Gott werden niemals ein Verlangen in unserem Herzen produzieren, Gott wohlgefällig und nach seinen Ordnungen zu leben. Das ist unmöglich. Das geht überhaupt nicht. Weil ein solches Verlangen, ihn zu ehren, ihn zu lieben, ihn in Ehren zu halten, ihm zu gefallen, muss vom Heiligen Geist kommen. Das haben wir nicht in uns. Ich habe es nicht in mir und du hast es auch nicht in dir. Es muss als eine Gnade vom Heiligen Geist geschenkt werden. Aber Gnade bekommt der Demütige. Gott widersteht dem Stolzen. Gott widersteht dem, der sagt, du, also das passt nicht in mein Weltbild, das passt nicht in unser gesellschaftliches Klima, das passt nicht in die Umstände, das ist nicht mehr opportun, heute zu sagen, das lassen wir lieber weg, das ist missverständlich, das ist irgendwie nicht mehr heute vermittelbar. Eins der Dinge, die heute nicht mehr anscheinend vermittelbar sind, ist das Blut Christi. Ist nicht mehr vermittelbar. Das riecht so nach Schlachthausreligion. Da fühlen sich die Leute unwohl und das muss man weglassen. Wir haben von einer Gemeinde gehört, da war eine Frau, immer wenn das Abendmahl kam und die Einsetzungsworte kamen, dies ist das Blut in meinem Bunde, ist ihr total übel geworden. Etwas in ihr regte sich und ihr wurde ganz, ganz, ganz schlecht. Und sie ging zum Pastor und hat gesagt, bitte, jedes Mal, wenn diese Passage gelesen wird, bei jedem Abendmahl, immer wenn von dem Blut Jesu geredet wird, mir wird hundsübel, ich kann das nicht ertragen. Und statt dass der Pastor geistliche Unterscheidung hat und sagt, aha, ich weiß, warum Ihnen hundsübel wird. Da ist noch etwas in Ihnen aus Ihrem alten Leben, dem wird es hundsübel bei der Erwähnung des heiligen Blutes Christi. Und wir werden uns jetzt einmal um das kümmern, was da in ihnen ist, weil es nicht in ihnen drin sein soll und weil es da nicht hingehört. Und wenn das raus ist, dann werden sie sich pudelwohl fühlen, wenn das Blut Jesu besungen und geehrt und gefeiert wird. Aber weil dieser Mann auch ein Anpassler ist, auch einer, der das Moderne irgendwie hofiert und möchte, dass alle sich wohlfühlen in der Gemeinde und dass das keine Missverständnisse sind und keine komischen Stimmungen sind. Er sagt, weißt du, was wir machen? Wir werden diesen Vers ändern. Wir werden diesen Vers lesen, aber Blut werden wir nicht mehr erwähnen. Und jetzt sitzt diese Frau mit ihren Dämonen im Abendmahl und fühlt sich pudelwohl. Weil die Wahrheit gebeugt wurde. Statt dass die Wahrheit hochgehalten wurde. Aber offensichtlich hat man nicht immer mehr den Mut zu sagen, Schwester, wenn dir so ist, dann ist es einfach die Macht der Finsternis in dir. Das ist ein Beispiel von vielen. Ich war bei diesem Bericht von dieser ehemaligen Studentin. Ich führe das nicht weiter aus, aber lies es. Zwei Dinge kannst du daraus bekommen aus dem Zeugnis von dieser Frau. Was für ein furchtbares Gift diese historisch-kritische Theologie ist, die dort gelehrt wird. Wie es Glauben zerstört. Und welche Macht das Wort Gottes hat, ihr die Augen zu öffnen. Und weißt du, was auch geholfen hat für diese Frau, die Wahrheit zu sehen? Die kühne und demütige, bescheidene, aber unbeirrbare Haltung von ein paar Studenten, einen kleinen Untergrundkreis gibt's da, die Wahrheit hochhalten. Und sie wurden lächerlich gemacht, sie wurden verachtet, sie haben den ganzen Spott der modernen Theologie erlebt. Weißt du, was die moderne Theologie sagt? Ich weiß es, ich habe es aus eigenen Ohren gehört. Der Adjutant vom Bischof hat mir gesagt, wir wünschen sehr, dass im Laufe des Studiums ihr Glaube noch ein bisschen auf wissenschaftlichem Niveau anlangt. Und damit meint er, nicht mehr an die Jungfrauengeburt glauben. Das ist wissenschaftlich. Nicht mehr an das Blut Christi zu glauben. Nicht mehr an die leibhaftige, physische Auferstehung Christi zu glauben. Das ist gemeint mit wissenschaftlich. Und da waren Studenten, die in aller Demut bekannt haben, wir stehen zu diesem heiligen Buch, wir stehen zu diesen Wahrheiten. Und dann sollte eine Veranstaltung kommen, wo sie so richtig durch den Kakao gezogen werden sollten. Und statt zu protestieren, sie haben sich gedemütigt und sie haben gebetet für die Dozenten. Und diese Frau, die so am Schwanken war, vergiftet von dem Gift der modernen Theologie, hat den Unterschied gesehen zwischen der Arroganz und dem Stolz dieser verblendeten Blindenführer und der echten Demut dieser Studenten. Und der Heilige Geist hat es benutzt und hat ihr die Augen aufgetan über die Wahrheit. Und sie ist aus diesem ganzen Konzept, aus diesem ganzen System ausgestiegen. So lasst mich einfach mal ein paar solche grundsätzlichen Dinge, die wir hochhalten müssen, die wir vor Augen haben müssen, die wir im Herzen haben müssen, die wir besingen müssen, die wir beten müssen, die wir erklären müssen über uns, über der Gemeinde, über der Stadt, über dem Land. Lass mich einfach ein paar solche Wahrheiten, die heute umstritten sind, einfach erwähnen. Das erste natürlich, Jesus ist der von Gott verheißene Messias und er ist Gott im Fleisch. Jesus, der Mann, Jesus von Nazareth, ist Gott im Fleisch. Die Bibel ist ganz klar, wer das nicht glaubt, ist vom Geist des Antichristen inspiriert und getäuscht. Das ist ganz klar. Da ist die Trennungslinie. Egal wie berühmt ein Theologe sein mag, wer nicht mehr wahrhaben will und anerkennen will, dass Jesus von Nazareth die fleischgeborene Göttlichkeit geworden ist. Die Dreieinigkeit, einer von ihnen, der Sohn ist Fleisch geworden. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Bevor Jesus als Zimmermann hier gelebt hat auf der Erde, bevor er in Bethlehem geboren wurde, hat er von Urzeiten eine Existenz im Himmel gehabt. Er sagt, bevor Abraham war, war ich. Bevor Abraham war, war ich. Es ist nicht, wie das heute so nahegelegt wird, ein guter Mensch, ein Prophet, ein Weisheitslehrer. Wenn Jesus nicht Gott ist, wenn er nicht vom Vater gekommen ist, aber das behauptet hat, dann ist er kein guter Mensch und kein guter Lehrer, weil ein guter Lehrer erzählt keine Lügen. So dieses Konzept, ja, Jesus, das ist ein Weisheitslehrer, der hat einen hohen Rang, aber er ist ein Mensch, wie alle anderen auch. Und man tut ihn eine Reihe neben Buddha und all den anderen, Konfuzius und so weiter. Das würde ihm nicht gerecht werden. Weil er sagt, ich komme vom Vater, ich kenne den Vater, ihr kennt den Vater nicht. Ehe Abraham war, war ich. Jesus hatte eine Existenz, nicht als Zimmermann, nicht mit Fleisch und Blut, aber als Person. Person hat nichts mit Körper zu tun. Der Vater hat, ist eine Person, aber hat keinen Körper. Der Heilige Geist ist eine Person, hat aber keinen Körper. Aber jetzt sitzt ein Mensch auf dem Thron. Gott ist Mensch geworden und wird es für immer bleiben. Er sitzt auf dem Thron, ein Mann, und hat Wundmale. Und die werden dann noch in 15 Ewigkeiten sein. Die werden nie wieder verschwinden. Ein Mensch sitzt auf dem Thron, aber dieser Mensch ist Gott. Und er ist der von Gott verheißene Messias. Und er ist geboren von der Jungfrau. Und dann mögen Theologen sich winden, wie sie wollen, und sagen, ja, das ist heute nicht mehr vermittelbar, das ist ja gar nicht möglich, das gibt's ja gar nicht. Das gibt es nur dann nicht, wenn es keinen allmächtigen Gott gibt. Dann gibt's keine Wunder. Und das ist das Gemeine an der Theologie. Die Theologie geht aus von dieser Idee, einen Gott, der in Zeit und Raum eingreift, den gibt es nicht. Das ist ihr Fundament. Das werden sie in keiner Vorlesung erwähnen. Aber das ist ihr Fundament. Und weil es einen Gott, der in Zeit und Raum eingreift, nicht gibt, deswegen gibt es auch keine Wunder. Deswegen gibt es keine Prophetie. Deswegen muss, wenn Jesus prophezeit, der Tempel wird zerstört werden, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, dann muss das geschrieben sein, nachdem es passiert ist. Wann ist es passiert? 70 nach Christi. Also dann wissen wir, wann Markus geschrieben wurde. So wird argumentiert. Weil es einen Gott, der das Ende der Geschichte schon kennt und fähig ist, in die Zeit und Raum hineinzusprechen, nicht gibt, nach der Sicht der Theologen, bricht ihr ganzes System zusammen und muss nur auf Menschenweisheit gegründet sein. Aber Jesus ist geboren von einer Jungfrau. Halleluja. Wenn er nämlich nicht von einer Jungfrau geboren wäre, dann würden wir alle in die Hölle gehen. Dann würde sein Tod am Kreuz 0,0 bedeuten. Das ist genauso wie der Tod von John Lennon oder irgendjemand anders. Bedeutet nichts für die Menschheit. Nur weil Jesus ohne Sünde war und der einzige Mensch auf diesem Planeten war, der nicht unter dem Fluch geboren wurde, deswegen konnte er für uns zur Sünde werden. Niemand, der in Sünde ist, kann sagen, hier, ich nehme die Schuld auf sich. Gott würde sagen, ja, und was machen wir mit deiner Schuld? Das begreifen Kinder, aber nicht Theologen. Wenn du dich mal mit solchen Herrschaften unterhalten hast, du wirst erstaunt sein über diese Gehirnwindungen. Du wirst absolut erstaunt sein, wenn du die Bibel kennst, was da für seltsame Gehirnwindungen sich abspielen. Es ist ein Phänomen. Und wie habe ich es einfach? Komme aus der Finsternis, komme aus den Drogen, komme aus dem Dreck, habe in machtvoller Weise Jesus erlebt und nach ein paar Wochen, wo ich von neuem geboren war, er, der mich errettet hat, der die Ketten zerrissen hat, hat zu mir ganz, ganz deutlich in meinem Herzen da drin gesprochen, hat gesagt, das ist sein Buch. Die Bibel ist sein Buch. Das habe ich von ihm gehört. Das habe ich nicht an der Uni gelernt. Viele Jahre später war ich an der Uni, spaßeshalber. Der, der mich gerettet hat, der mich rausgeholt hat aus der Blindheit, aus dem Tanz mit den Dämonen, der hat zu mir gesagt, die Bibel ist mein Buch. Und seit diesem Tag, das ist über 35 Jahre her, gab es nicht eine Minute, wo ich gedacht habe, ja, aber kann man das wirklich so sehen? Ist das so? Ich meine, ist das verlässlich? Das ist ja so alt, das Buch, und das ist schon so viele Male übersetzt und hin und her und überliefert und all das. Kann man das wirklich so sagen? Niemals in 35 Jahren habe ich auch nur einen Bruchteil einer Sekunde damit ein Problem gehabt. Du sagst, ja, aber ich habe nicht so eine Bekehrung. Aber du hast den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit führen. Und alles, was er möchte, dass du aufrichtig bist mit Gott. Wer nicht aufrichtig ist mit Gott, wird es nicht weit bringen. Und Schritt für Schritt gehen wir mit dem, was der Heilige Geist uns offenbart, mit. Und er wird eine Überzeugung in unserem Herzen geben, die der mächtigste Theologe nicht erschüttern kann. Du weißt, was du hast. Du weißt, an wen du glaubst. Du weißt, was du erlebt hast. Du weißt, was die Wahrheit ist. Da kann jeden Ostern und jeden Weihnachten ein neuer seitenlanger Spiegelartikel kommen über, dass Ostern entmythologisiert wurde und Bethlehem nicht stattgefunden hat und was die Babylonier schon wussten und was im Talmud steht und was hier und da und in anderen Religionen. Es macht dir überhaupt nichts aus. Du weißt, wer in dir wohnt. Und die Leute sagen, ja, es gibt ja gar keinen Gott. Und du bist wie ein Kind und sagst, sorry, ich habe gerade mit ihm geredet. Das kann nicht sein. Kann nicht sein. Ich kenne seine Gnade in meinem Leben. Ich weiß, was er in meinem Leben getan hat. Vielleicht kennst du ihn nicht, aber ich habe mit ihm in Kontakt. Ich bin mit ihm in Kontakt. Er ist mein Gott und er ist mein Ein und Alles. Für ihn lebe ich. Eine andere Wahrheit, die so wichtig ist über Jesus. Jesus hat die Schrift geehrt und als vom Heiligen Geist inspiriert angesehen. Alles, was es zur damaligen Zeit gab, die Schrift, das Alte Testament, Jesus hat es als inspiriert vom Heiligen Geist angesehen. Er kannte nicht diese konfusen Theorien mit 3 Jesajas und mit X Moses und all diesen ganzen Geschichten. Er kannte das nicht. Sondern er zitiert Jesaja und sagt, Gott spricht. Er zitiert die Psalmen und sagt, der Heilige Geist spricht. Er zitiert die Schriften. Schau einmal an, wie viele Male Jesus die Schriften zitiert. Und er sagt, es ist das heilige Wort. Und das kann nicht gebrochen werden. Und das wird niemals verändert werden. Es ist das Wort, das bleibt. So alleine von da. Wenn du sagst, ja, ich soll Jesus nachfolgen, dann heißt das, du musst das machen wie er. Wenn er einen solchen Respekt hat vor den Schriften, dann musst du sagen, ich will auch einen solchen haben. Herr, hilf mir, mit meinem Kopf rauszukommen aus den ganzen Theorien und den ganzen Zweifelgeschichten und den ganzen menschlichen Argumenten und der Weisheit. Hilf mir, die Schrift in ihrem Wert so zu sehen, wie Jesus es gesehen hat. Hilf du mir. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Aber wenn wir sagen, ja, das war Jesus, aber der hatte ja keinen Computer, der kannte die Wissenschaft nicht, der kannte nicht die Erkenntnisse, die dann ab 1850 in die moderne Theologie kommen würden, aufgrund der Aufklärung, die dort reingeschwappt ist, das kannte der ja alles gar nicht. Der kannte das alles und noch viel mehr. Und noch viel mehr. Vor allen Dingen, er kannte die Wahrheit und er kennt die Wahrheit und er ist die Wahrheit. Er ist nicht eine Wahrheit neben Buddha und Konfuzius, sondern er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und gerade neulich las ich ein Zitat von einem berühmten, verwirrten theologischen Kopf und er sagt, ich bin so froh, dass Jesus nicht gesagt hat, ich bin die absolute Wahrheit. Hallo, er sagt, ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Gibt's noch etwas Absoluteres? Kann man das noch toppen? Da ist der Anspruch. Jesus hat nicht gesagt, eine Wahrheit. Ich bin ein Weg. Ich bin der Weg. Und alle anderen sind Irrwege. Die sehen schön aus, 8-spurige Autobahn. Aber es sind Irrwege. Er ist der einzige Weg. In keinem anderen Namen ist es Heil. Und ich sage dir, dies ist eine der umstrittensten Wahrheiten in unserer Zeit und die wird noch viel umstrittener werden in den kommenden Jahren. Das hängt zusammen mit der Zeit, die die Bibel beschreibt vor dem Wiederkommen Jesu. Und diese Zeit ist gekennzeichnet von 2 Dingen. 2 Strömungen oder sagen wir 2 Aktivitäten Satans sehen wir im Neuen Testament. Das erste, Verführung. Die Einladung, es mit der Wahrheit nicht mehr so genau zu nehmen. Die Einladung, Kompromisse zu machen. Nicht aufgrund von Einsichten und Verständnis und neuen Erkenntnissen, sondern um deinen guten Ruf zu schützen. Sagst du, meinen guten Ruf, den brauche ich nicht zu schützen. Ja, dann bei der nächsten Verwandtenparty. Steh für Jesus und sag, an wen du glaubst, und dann wirst du merken, wie viel du deinen guten Ruf schützen möchtest. Von Gott reden, völlig ungefährlich. Aber von Jesus als dem einzigen Weg zu reden, da erstarrt die Party. Was hat der gesagt? Sowas darf man doch gar nicht mehr sagen. Das ist die Atmosphäre. Und ich weiß nicht, wie lange, aber es wird nicht mehr lange dauern. Und es wird absolut verpönt und dann sogar verboten werden, zu sagen, Jesus ist der einzige Weg. Er ist die Wahrheit. Das wird in Bälde verboten werden. Und deswegen tun wir gut daran, zu sagen, also man kann nicht an Jesus glauben, wenn man diese fundamentalen Dinge verwässert, aufweicht und umbiegt. Ein ganz bekannter, großer theologischer Kopf in Deutschland. Er sagte zu den, es gibt diese sogenannten Fundamentals, das sind die fundamentalen Aussagen, auf denen ein echter Glaube beruht. Und eins davon ist, es Jesus ist Gott und er ist von einer Jungfrau geboren, er ist gekreuzigt, er ist leibhaftig auferstanden und die Schrift ist wahr. Das sind die Fundamentals. Und dieser Theologe sagte also, ohne einen Interpretationsspielraum an diese fünf Fundamentals glauben zu müssen, das ist für ihn Fundamentalismus. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich meine, wie viel Interpretationsspielraum hast du? Entweder Jungfrau oder nicht Jungfrau. Entweder physisch auferstanden oder nicht physisch auferstanden. Der Interpretationsspielraum ist sehr schmal. Da gibt's keine Grauzonen. So, das wird von führenden theologischen Köpfen, die in Talkshows auftreten, die die Meinung der Massen prägen, als Fundamentalismus bezeichnet. Höre, was da passiert. Hier werden Weichen gestellt für die kommende Verfolgung. Weil wenn die Verfolgung kommt, und die wird für all die kommen, die in dieser Einladungsphase, jetzt ist die Phase der Einladung, komm, mach mit in dem großen Ding und love and peace und alles ist gut und du hast recht und ich habe recht, es gibt keine absolute Wahrheit, keiner kann wissen, was richtig und was falsch ist. Komm, du hast deine Überzeugung und wenn du es von ganzem Herzen glaubst, ist es gut und wenn ich von ganzem Herzen das Gegenteil glaube, ist auch gut. Alles ist richtig, komm, wir wollen nicht streiten, peace, brother. Wer in diesem Ding nicht mitmacht, wird die zweite Phase erleben. Und das ist die Verfolgung. Jetzt sind wir in der Zuckerbrotphase. Jetzt werden wir willkommen geheißen im Club der Toleranten. Komm, mach mit, du. Wir sind alle ganz cool. Wir haben uns alle lieb. Geschwisterlichkeit ist das große Ding. Wir lieben jeden. Wir nehmen jeden an. Liebe schließt niemanden aus. Und all diese ganzen Sprüche. Das ist jetzt die Phase. Und jetzt ist der Zeitpunkt zu sagen, no sir, wir müssen Jesus treu sein. Weil Jesus hat gesagt, nur wenn wir an seinem Wort festhalten, verleugnen wir nicht seinen Namen. Oder andersrum, wenn wir an seinem Wort nicht mehr festhalten, verleugnen wir seinen Namen. Offenbarung 3, Vers 8 oder Vers 9, du hast mein Wort bewahrt, hast meinen Namen nicht verleugnet. All die, die aufgeben, dass Jesus Gott ist, die aufgeben zu glauben und zu sagen, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist, dass er gekreuzigt wurde für unsere Sünde, sind diejenigen, die nicht mehr einen Glauben haben, wie ihn die Schrift lehrt. Wir mögen viel von Glauben reden, aber das ist nicht der Glaube, von dem die Schrift redet. Und das sind die, die den Namen des Herrn verleugnen. In frommem Vokabular. Das ist die Phase, in der wir jetzt sind. Und der Widerstand wird extrem werden. Menschen werden ihren Job verlieren, Menschen werden in den Medien gekreuzigt werden, Menschen werden schlussendlich ins Gefängnis kommen für das Festhalten an diesen Wahrheiten. Und deswegen müssen wir heute eine Entscheidung treffen und sagen, die Jahre, die uns bleiben, um stark zu werden. Leidensbereitschaft, Opferbereitschaft muss man lernen wie Blockflöte spielen. Wie lernt man Blockflöte? Üben, üben, üben. Tonleiter rauf und runter, rauf und runter. Egal wie schief es am Anfang ist, egal wie verkehrt es ist, einfach weitermachen, einfach weitermachen. Einfach üben, 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 üben. Ja. Junger Mann fragt einen älteren Herrn auf der Straße in Berlin, sagen Sie mir, wie komme ich zur Oper? Junger Mann, üben, 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 viel üben. Das ist die Antwort. Es ist nicht so, wir leben unser seichtes Leben und morgen kommt jemand und sagt, glaubst du, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Hier ist meine Kalaschnikow im Anschlag. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Nein, das wird so nicht sein. Sondern da gibt es viele kleine Tests auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, bei Aldi an der Kasse. Viele kleine Situationen, wo der Heilige Geist sagt, zieh die Fahne hoch und stehe für das, was du glaubst. Und nach den vielen kleinen Tests kommen viele größere Tests. Und nach den vielen größeren Tests kommen noch größere Tests. Es muss geübt werden. Und jetzt sind wir dabei zu üben. Und wir müssen ganz klar der Tatsache ins Auge schauen, die Zeit, wo es etwas kostet, an Jesus zu glauben, wie die Schrift es sagt, wird auch für Europa kommen. Es ist nicht nur im Sudan, es ist nicht nur im Iran, es ist nicht nur in Saudi-Arabien, es wird in Europa kommen. Keiner weiß, wie viele Jahre das dauert, aber mein Empfinden ist, es ist wesentlich schneller da, als wir das heute hoffen. Und deswegen müssen wir aufwachen und sagen, ich will lernen zu glauben an Jesus, wie die Schrift sagt. Und wenn ich sein Wort verdrehe, wenn ich sein Wort weglasse, weil das Political nicht mehr Correctness entspricht, wenn ich mit den Wölfen heule, wenn ich nicht sage, was die Wahrheit ist, dann verleugne ich seinen Namen. Das ist so. Das ist, wie Jesus das sieht. Die anderen mögen das wissenschaftliche Reife nennen, die anderen mögen den, oh, endlich ist dein Glaube aus den Kinderschuhen gekommen und endlich hast du einen reifen, entwickelten Glauben. Einer dieser Theologen, weißt du, was er gesagt hat? Glaubensbekenntnis nach Ende seines Theologiestudiums, keinen Satz des Glaubensbekenntnisses konnte er mehr sprechen. Das war die Frucht von seinem Theologieverständnis, von seinem theologischen Reifungsprozess. Und er sagt, das Glaubensbekenntnis ist wie eine Truhe, das enthält nur noch altes Gerümpel. Und dann sagt dieser Mann, hör mal gut zu, ein intelligenter Mensch, der wahrscheinlich Abitur hat. Er sagt, ich weiß nicht, ob es Gott überhaupt gibt, aber ich fühle mich von ihm getragen. Hallo. Geht's noch krasser? Geht's noch mehr durcheinander? Wie kann man sich getragen fühlen von einem Gott, von dem man gar nicht weiß, dass er da ist? Hallo. So das Durcheinander in den Medien, in den Talkshows, in den Veröffentlichungen nimmt immer mehr zu. Und die Reden über Gott und über Liebe und über Toleranz und so weiter, sie sind fast nicht mehr zu ertragen. Aber wenn wir an Jesus glauben, brauchen wir ein festes Fundament. Und das ist diese Wahrheit. Er ist Gott. Und er ist an meiner Stelle am Kreuz für mich bestraft und hingerichtet worden. Es gibt ganz, ganz massive Strömungen, mal wieder aus Amerika, wo jetzt das unter Beschuss kommt. Und die Argumentation ist so, stell dir immer vor, wie verrückt ein Mensch, der sich nicht an dieses Wort mehr binden möchte, wie er argumentiert. Wenn der Vater den Sohn am Kreuz bestraft für etwas, was der Sohn gar nicht gemacht hat, ist das Kindesmissbrauch. Von kosmischem Kindesmissbrauch sprechen sie jetzt. Wenn Jesus nicht bestraft wurde für meine Sünde, werde ich bestraft werden. Wenn Jesus nicht für deine Sünde am Kreuz bezahlt hat, wirst du dafür bezahlen müssen. Verstehst du das? Es gibt keine Erlösung ohne Stellvertretung. Es gibt keine Erlösung. Und da wird sein Tod als Unfall, als etwas Profanes hingestellt, aber nicht als das, was die Bibel sagt. Es gefiel dem Vater, ihn zu zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Welche Strafe denn? Ja, unsere Strafe. Und das ist der Anstoß, das ist der Skandal des Kreuzes. Wenn ich eben glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dann sage ich damit, ich bin ein ganz, ganz furchtbarer Mensch. Und ich habe so viel Schuld auf mich geladen, dass ich die Todesstrafe verdiene. Und das möchte heute in unserer Religion des Humanismus mancher nicht mehr sagen. Und sich eingestehen. Humanismus macht den Menschen groß, entschuldigt den Menschen, wäscht ihn rein, ohne das Blut Jesu. Das ist Humanismus. Und relativiert alles und es gibt keine wirkliche Schuld. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Das müssen wir hochhalten, das müssen wir erklären, das müssen wir beten, das müssen wir singen, das müssen wir ausrufen über der Stadt. Ihr Lieben, ihr habt hier so schön auf dem Hügel hier oberhalb der Stadt diese Position mit diesem Haus. Singt es runter in die Stadt, erklärt es, betet es, proklamiert es, ruft es aus über die Stadt. Das ist die Wahrheit. Viele, die einmal das auch geglaubt haben, sind heute abgewichen und machen mit in dem ganzen Hurenzeug. Die Anzahl der Stimmen, die Gott hat im Land, nimmt rapide ab. Und ich glaube, in seiner Weisheit hält Gott übernatürliche Begleitmusik ist das falsche Wort, Beglaubigung zurück, bis klar ist, wer ist auf welchem Weg. Wer will den Weg der Hure wählen? Wer will den Weg der Braut wählen? Aber der Tag wird kommen, wo die Braut sich bereitet hat und wo Gott den Vorhang wegzieht und mit lauter, unüberhörbarer Stimme in diese Welt, auch in Deutschland, rufen wird, genau damals wie bei Jesus. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. An dem habe ich wohlgefallen. Und Gott wird die Gemeinde, die sich auf seine Seite gestellt hat, die bereit war, die Schmach Christi zu tragen, ohne dass sie sagen könnte, ja, schau, diese Wunder beweisen Gottes mit uns. Einfach nur, wir haben es im Herzen, wir sehen es im Buch fertig aus. Und sie sind die Deppen, sie sind die Dummen, sie sind die Gefährlichen, sie sind die, die den Frieden in einer multikulturellen Gesellschaft empfindlich stören, sie sind die geistigen Terroristen und all diese Dinge. Und dieser Druck geschieht, oder dieser Sog hin zum Kompromiss geschieht, ohne dass Gott dazu etwas sagt. Aber wenn es sich sortiert hat und wenn klar ist, wer welchen Weg gehen will, wenn Menschen gesagt haben, ich nutze die Zeit, ich will eine Liebe zu Jesus entwickeln, die ihn niemals verraten wird, die niemals aufgeben wird, die niemals die Wahrheit loslassen wird. Wenn das sich geklärt hat, wer welchen Weg gewählt hat, der Tag wird kommen, wo Gott mit großer Macht dieser kleinen Herde eine Power geben wird, eine Beglaubigung geben wird, die unübersehbar ist. Und diese kleine Herde wird die Ernte einholen. Ja, ja, wir alle wissen, dass es eine Ernte geben wird. Stimmt das? Haben wir schon das Buch bis zu Ende gelesen? In der schlimmsten Zeit der Menschheitsgeschichte, das, was Jesus die große Bedrängnis nennt, gibt es die große Ernte. Das ist, was viele nicht sehen. Sie sehen nur Trübsal, Verfolgung, Antichrist und all das. Ja, aber das Buch redet von einer Ernte. Und diese Ernte ist nicht die Zahl der Gläubigen aus der Kirchengeschichte, sondern es sind die Gläubigen aus der großen Trübsal. Eine riesige Schar. Die große Trübsal, das die letzten 3,5 Jahre, ist ganz kurz gemessen an, wir haben schon 2000 Jahre Christentum. 3 Jahre. Und in 3 Jahren wird die Ernte eingebracht. Was wird das für eine turbulente Zeit sein? Was wird da nicht alles passieren? Gott wird mit solcher Macht sich zu unserer Verkündigung und zu unserem Leben stellen. dass Scharen von Menschen sagen, wir können diesen theologischen Wirrköpfen nicht mehr glauben. Wir sehen das Leben, wir sehen den Charakter, wir sehen die Reinheit, wir sehen die Wahrhaftigkeit dieser Menschen und wir sehen, dass Gott da ist. Wie Israel begriffen hat, die Baalspriester konnten kein Feuer vom Himmel rufen. Und an einem Tag haben sie verstanden, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und dieses Showdown wird kommen, ihr Lieben. Dieses Showdown wird kommen. Davon sind wir noch ein weites Stück entfernt. Jetzt gerade sind wir in der Phase, wo wir begreifen, was die Stunde geschlagen hat. Dies ist die Stunde der Versuchung. Das ist die Stunde der Verführung. Das ist die Stunde der Einladung. Komm, sei vernünftig. Denk an deinen Job und denk an deine Familie. Denk an deine Zukunft. Denk an deinen guten Namen. Komm. Du musst nicht irgendwie das alles so buchstäblich nehmen. Das ist doch gesetzlich, das ist doch nicht richtig und das hilft doch nichts. Und außerdem verärgert das die Moslems. Und weißt du, wir müssen jetzt mal irgendwie ganz, ganz unten anfangen. Ja, das sind die Stimmen. Die sind heute schon alle zu hören. Bloß mir scheint, die Gemeinden, die gucken keine Talkshows, die wissen nicht, was die Bischöfe sagen, die wissen nicht, was der Papst sagt, die kriegen überhaupt nichts mit. Leben auf ihrer kleinen Insel. Hallo. Das Zeitgeschehen in der Tagesschau hat etwas zu tun mit dem, was wir heute tun. Und was wir demnächst tun werden. Das ist ein Zusammenhang. Und wir müssen das zusammenkriegen. Und wir müssen begreifen, in welcher Zeit wir jetzt leben, was die Glocke geschlagen hat. Und hören, was der Heilige Geist sagt. Vorhin in der Anbetung habe ich es noch einmal so in Erinnerung bekommen wieder. Was Gottes Geist sagt, ist, steh auf und werde Licht. Warum? Denn dein Licht ist gekommen. Und was kommt auch noch? Finsternis. Finsternis breitet sich aus über den Völkern. Das ist doch keine physische Finsternis, geht nicht das Licht aus. Das mag vielleicht auch noch am Schluss kommen, aber es ist der Unglaube, die sich ausbreitende Unkenntnis über den wahren Gott. Das ist Finsternis. Die Ersatzphilosophien und Religionen dieser Welt, die alle nur ein einziges Ziel haben, die Erkenntnis des wahren Gottes zu verhindern. Und der Heilige Geist ruft und sagt, jetzt ist die Zeit aufzustehen, Licht zu werden, weil die Herrlichkeit des Herrn ist im Kommen. Die Herrlichkeit des Herrn kommt. Und der Tag wird kommen, das gehört auch noch zu diesem grundlegenden Aussagen über Jesus, die einen solchen Anschluss erregen. Und kein Wunder, dass sie Anschluss erregen. Der Tag wird kommen, wo König Jesus wiederkommt und die über 200 Regierungen dieser Welt an einem einzigen Tag absetzen wird. Guck mal, was wir jetzt sehen in der arabischen Welt. Was für ein Riesenaufruhr und Durcheinander passiert. Und das sind nur 5, 6, 7 Staaten. Alle Regierungen der Welt werden abgesetzt werden. Und Jesus wird neue Regierungen einpflanzen. Und das besteht aus Menschen, die ihm treu gedient haben, die im Kleinen treu waren. Die werden mit ihm herrschen auf diesem Planeten. Das ist, was die Bibel sagt. Und das ist für manche Leute, ey, also wenn ich das jemandem erzähle, dass ich das glaube, der zweifelt an meiner Intelligenz. Ja. Die Entrückung. Jesus kommt buchstäblich wieder und wir werden ihm entgegengerückt werden in die Luft. Das ist eine der skandalösesten Glaubensvorstellungen, die man heute überhaupt äußern könnte. Und gleichzeitig glauben Millionen von Menschen, dass die UFOs kommen und die Menschheit irgendwie in die Luft ziehen. Und retten vor der Katastrophe. Da hat keiner ein Problem mit. Komischerweise. Weißt du, dass dieser Glaube sehr, sehr verbreitet ist? Es gibt richtig einen Riesenbetrieb von Religion. Und sie haben diese Theorien, die UFOs kommen, wenn hier alles drunter tut. Und sie werden retten, die werden die Menschen hier rausziehen. Aber wir glauben, der König kommt wieder. Und er holt uns hier nicht ab, um zu sagen, der Rest interessiert mich nicht. Er holt uns ab, um uns auszurüsten. Und dann kommen wir mit ihm und wir werden herrschen auf dieser Erde. Und nach dem Maß unserer Gradheit, nach dem Maß unserer Treue, nach dem Maß unserer Wahrhaftigkeit werden wir dann Verantwortung bekommen. Vor ein paar Wochen war ich auf einer Fototour und wir haben einen bestimmten Vogel gesucht. Ich habe einen Vogel, weißt du? Und da fuhren wir durch ein Dorf, das bestand aus 3 Häusern, mitten in Brandenburg. Ein Sandweg und 3 Häuser, war ein Dorf. Und manche, die heute faul sind und nicht hören, was der Heilige Geist sagt. Und die nicht sagen, Gott, ich will alles hier jetzt auf Erden werden, was du für mich hast. Die faul sind ihrem geistlichen, die werden wahrscheinlich über so ein 3-Häuser-Dorf, wo es mehr Hühner gibt als Menschen, irgendwie gesetzt werden. Mitten irgendwo in der Pampa. Das ist, was Jesus sagt. Wer über wenigem treu ist, dem werde ich über viel setzen. Menschen werden über Städte gesetzt werden. Und wie lernen wir zu regieren, indem wir das Wesen Gottes kennenlernen, seine Gerechtigkeit und seine Gerechtigkeit aufrichten, da wo wir Verantwortung haben. So lernen wir zu regieren und wir qualifizieren uns für diese Aufgabe. Und in vielen Gemeinden werden diese Dinge weggelassen, weil das ist komisch. Du, wir haben Gäste hier und das verstehen die nicht und die könnten irgendwie denken, die sind alle irgendwie ein bisschen seltsam. Und wir wollen die ja gewinnen. Ja, zu was gewinnen wir, wenn wir nicht sagen, was für seltsame Menschen wir sind und was für eine herrliche Zukunft wir haben und an was wir glauben und was dieses Buch hier sagt und was es meint. Zu was gewinnen wir sie? So, wir stehen zur Wahrheit über Jesus. Wir heben sie hoch. Wir glauben diese Wahrheit. 2. Petrus 3, Vers 13. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es wird ein herrlicher Tag kommen in der Menschheitsgeschichte, wo all diese Ungerechtigkeit, die wir heute in den Medien präsentiert bekommen, die wir erleben im Alltag, wo das einmal aufhören wird. Das kann sich kaum einer vorstellen. Man kann das gar nicht irgendwie denken. Ja, wie? Keine Drogen mehr, keine Mafia, keine Hells Angel mehr, keine Ausbeuter mehr auf dem Kapitalmarkt und keine Zwangsprostitution, keine Kindersoldaten, keine Lügen, keine die verlogene Versicherungspolicen aufspatzen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Eine Welt ohne all das. Ein Internet ohne Pornografie, ohne Blutvergießen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Aber das ist, was die Bibel sagt. Jesus wird wiederkommen. Und ich kenne wenige Gläubige, die sich Gedanken machen, ja, wie wird das Internet aussehen, wenn Jesus wiederkommt? Wie werden Universitäten aussehen? Wie werden theologische Fakultäten aussehen, wenn Jesus wiederkommt? Glaubst du, dann wird es noch einen Professor geben, der es wagt, historisch-kritische Theologie zu lehren? Niemals. Niemals. Weil Jesus hat treue Menschen, die die Schlüsselpositionen besetzen und die mit ihm regieren werden, in seinem Sinne. Jetzt ist es verboten, per Gesetz, den Holocaust zu leugnen. Und alle sagen, das ist gut und richtig. Und ich sage das auch. Und es wird per göttlichem Gesetz verboten sein, die Auferstehung zu leugnen. Halleluja. Es wird verboten sein, die Jungfrauengeburt zu leugnen. Weil es eine Lüge aus der Hölle ist, das zu leugnen. Das ist ja Diktatur, das ist ja irgendwie, da wird ja den Leuten irgendwie gesagt, was sie jetzt zu denken haben. Ganz genau. Weil wir glauben, Freiheit ist, ich darf auch das denken, was mich zerstört und was andere zerstört. Das ist ein vollkommen verkehrter Begriff von Freiheit. Freiheit ist nicht, ich darf denken und damit auch dann fühlen und damit dann auch tun, was ich will, sondern alles im Rahmen der göttlichen Ordnung. Und so wird es Ansichten geben, die du dann in den Medien, wie immer die Medien aussehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Ja? Aber es wird ja Medien, es gibt auch Kommunikation. Es gibt viele, viele Menschen auf diesem Planeten, die Jesus noch nicht kennen, aber die ihn kennenlernen werden. Es gibt Kommunikation. Und der König regiert, die Wahrheit regiert. Halleluja, Halleluja. Und wir als wahre Gläubige, wir warten auf eine solche Erde. Wenn wir darauf nicht warten, haben wir uns abgehängt von Gott, weil er wartet darauf. Er weiß, dass es kommt. Er sehnt sich danach, dass endlich die Gemeinde in diese brennende Liebe kommt und dass sie in vollständiger Harmonie mit dem Heiligen Geist sagt, komm, Herr Jesus, komm! Er will wiederkommen. Aber er braucht die Gemeinde in der Brautgesinnung, die in vollständiger Harmonie mit dem Heiligen Geist will, was er will. Und davon sind wir weit entfernt. Aber wir hören die Stimme des Heiligen Geistes, der sagt, jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit zu erklären, was du willst, wofür du dein Leben benutzen willst, für was du leben willst, für welche Wahrheiten du stehen willst und ob du heute anfängst und morgen weitermachst und übermorgen weitermachst, einen Glauben zu suchen, der bereit ist, Opfer zu bringen. Darum geht es. Wir glauben an Jesus, wie die Schrift sagt. Wir glauben die Wahrheiten über Jesus. Wir glauben das, was er über sich selber sagt. Und wir machen keine Abstriche, wir entschuldigen uns nicht, wir müssen nichts erklären. Wir sind nicht dafür da, das erklärbar zu machen. Wir sind dafür da, zu erklären, was die Wahrheit ist und was wir glauben. Wie kann ich mich erinnern, in meinen heidnischen Jahren, in den Drogen und in der Zeit, wo ich darum geirrt bin, wirklich in Finsternis und Dunkelheit. Es gab einen Bibelvers, den ich kannte und über den ich mich aufgeregt habe. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich war Philosoph und diesen Satz fand ich unmöglich. Und ich habe mich darüber geärgert. Und das ist gut, wenn man sich ärgert, weil dann beschäftigt man sich damit. Ja? Und wir sagen die Wahrheit, auch wenn wir wissen, Menschen ärgern sich. Wir sagen sie nicht, um ihnen weh zu tun, wir sagen sie nicht, um sie zu ärgern. Wir sagen sie, weil wir Gott ehren wollen, weil wir nichts anderes sagen dürfen. Wie Jesus in den Verhören. Er konnte doch nicht sagen, ja, wenn er mir so weh tut, pass auf, das mit Gott ist mein Vater, das habe ich anders gemeint. Ich möchte das nochmal erklären. Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Und ich wollte damit in keinem Falle bla 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 bla. Nein. Jesus hat im Angesicht des Todes die Wahrheit nicht gebeugt. Er hat den Vater nicht verraten. Und der Vater im Himmel wusste, worauf der Sohn zusteuert. Er wusste, was ihn das kosten würde. Und es hat sein Herz schwer gemacht und es hat sein Herz erfreut. Er, auch als Mensch, liebt mich mehr als sein eigenes Leben. Jesus hat sich erniedrigt, hat das alles ertragen. Darum hat Gott ihn erhöht. Und die Gemeinde, die sagt, wir sind wirklich bibeltreu. Wir glauben die Wahrheit. Wir stehen zu dem, was die Bibel, was das Neue Testament über Jesus sagt. Sie wird durch eine Zeit der Schmach gehen. Sie wird durch den Kakao gezogen werden. Sie wird verachtet werden, beschimpft werden, geschmäht werden, vor den Kadi gezogen werden. Wir machen uns keine Vorstellung, was für ein Sturm da kommen wird. Und das muss so sein. Und das soll uns nicht überraschen. Und niemand soll hier sitzen und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich dann noch standhalten werde. Du hast bis jetzt standgehalten, steh morgen wieder stand. Halte morgen wieder fest an dem, wovon du überzeugt bist. Und wenn der Heilige Geist sagt, jetzt zieh die Fahne hoch, dann sag, wer du bist, sag dann, was du glaubst, sag, wofür du stehst und du wirst merken, Menschen werden böse mit dir, aber der Himmel lächelt und sagt, gut gemacht. Ich stärke dich, ich bin bei dir, ich bring dich dadurch. Jetzt ist die Zeit, wo wir festmachen, was wir wollen. Jetzt ist die Zeit, wo wir sagen, ich sehe in der Bibel einen Glauben, der Jesus so sehr ehrt, dass er bereit ist, jeden Preis zu bezahlen. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist die Gemeinde am Ende. Das ist nicht alle waren Märtyrer, aber alle haben die Märtyrergesinnung. durch Gnade, durch ein gnädiges Wirken Gottes, durch eine Serie von Wundern der Beschneidung im Herzen. Und wir alle brauchen diese Serie. Und vielleicht haben wir schon ein paar Schnitte hinter uns und noch viele müssen folgen. Aber wir müssen verstehen, was Gott tut, wozu Gott uns ruft. Und wir sagen, wir wollen einen Glauben an Jesus, wie die Schrift es sagt. Wir haben diese Hingabe nicht. Darüber müssen wir jetzt nicht irgendwie uns verdammen. Aber wir sagen, Gott kann es wirken, Gott will es wirken. Und ich werde ihm Gelegenheit geben und er wird es auch wirken in mir. Und dafür nutze ich mein Leben. Und dafür schaue ich auf zu ihm und gebe mich ihm. Und sage, Herr, du bist der, von dem die Bibel sagt, du bist der eine, der den höchsten Namen hat. Keiner ist über dir, du bist die Wahrheit. Das müssen wir einüben in unseren Gebeten, in unseren Gesängen, in unseren Proklamationen. Und dann, wenn es drauf ankommt, in der Situation, im Alltag den Preis zu bezahlen, dann bezahlen wir ihn. Und das üben wir wie das Blockflötespiel. Jeden Tag. Egal wie schief es am Anfang klingen mag. Egal wie wir meinen, irgendwie mit den Ohren von musikalisch hochbegabten Menschen unser Flötenspiel beobachten und beurteilen zu müssen. Das spielt keine Rolle, was ein Musiker darüber sagt. Wir wollen es lernen. Und je mehr wir üben, umso mehr werden wir es lernen. Wir werden es lernen. Es braucht nur Zeit und es braucht Entscheidung, es braucht Hingabe. Ja, Herr, diese Art von Glaube ist die einzige Art von Glaube, die dich wirklich ehrt. Wie hat jemand so schön gesagt, ich habe den Namen vergessen, aber jemand hat so gut gesagt, ein Glaube, der Jesus nicht mehr schätzt als alles andere, schätzt Jesus überhaupt nicht. Er ist so über die Maßen herrlich und wunderbar. Er verdient eine solche Art von Glauben, die sagt, um seinetwillen, ich lasse alles los. Wie Paulus. Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis der Herrlichkeit Christi willen. Weil ich ihn gesehen habe und weil das für mich so wichtig ist, bin ich bereit gewesen, alles loszulassen, alles für Dreck zu achten. Was hat ihn motiviert? Nicht, ein guter Christ gibt sein Leben. Zwing dich jetzt mal, reiß dich zusammen, beiß die Zähne zusammen, da musst du jetzt durch, irgendwie. Nein, er hat die Herrlichkeit gesehen. Und die macht willig. Die Herrlichkeit weckt eine Willigkeit, weckt eine Opferbereitschaft. Heute ein bisschen, morgen ein bisschen mehr, übermorgen ein bisschen mehr. Wir müssen ihn sehen, wie er ist. Und dann wirkt der Heilige Geist. Er ist so viel herrlicher, er ist so viel wertvoller als irgendetwas anderes. Und wir werden unsere Prioritäten ändern. Nicht, weil wir gezwungen sind, weil wir wollen. Willigkeit kommt von Gott. Das hat nichts mit Willenskraft. Wir können sagen, ich will, dass diese Willigkeit Gott mir schenkt. Aber mehr nicht. Wir können sie nicht hervorbringen. Und wir müssen sie nicht hervorbringen. Das ist die gute Botschaft. So niemand verdamme sich, der jetzt unter dem Eindruck dieser Predigt sagt, oh weia, wie halbherzig ist mein Leben. Genauso halbherzig wie meins. Aber wir wollen brennen. Und wir haben einen Gott, der gesagt hat, ich bin gekommen, Feuer vom Himmel zu werfen. Und was wollte ich lieber, als brennte es schon? Was ist das Feuer? Das Feuer des Eifers, der Leidenschaft, der Hingabe, der Liebe für Jesus. Wo brennt das Feuer? Auf dem Altar unseres Herzens. So, der Gott, den wir haben, ist der Gott, der Feuer wirft. Und wir brauchen Feuer und wir kommen zu ihm und sagen, hier ist mein Herz, mehr von dem Feuer, zünde mich an. Du bist der Gott, der seine Diener zu einer Feuerflamme macht, zu einer Feuerfackel. Bei mir qualmt und kokelt und stinkt mehr als Licht. Aber du bist der Gott. Und was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Amen. Halleluja, so kommen wir vor ihn. Und dann wird er Wunder wirken. Ein brennendes Herz, die Brautgesinnung, ist nur von Himmel her möglich. Es kommt nicht durch Appelle, reißt euch zusammen, bringt Opfer. Es kommt, weil Gott in seiner Gnade ein Wunder tut in uns. Und alles, was er möchte, durch das Wort, dass uns ein bisschen die Augen aufgehen und sagen, das hat er für mich bereit und das brauche ich. Und das ist das Einzige, was ihn wirklich ehren wird in der künftigen Zeit. Und darum will ich es haben. Wollen wir mal dafür beten? Halleluja. 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 Wir ehren dich, du herrlicher Gott, dass du auf deinem Thron sitzt, hoch über jeden Namen, hoch über allen religiösen Establishment, hoch über allen theologischen Verwirrungen, hoch über all denen, die dich nicht kennen und kennen wollen und leugnen und Lügen über dich verbreiten. Du bist im Himmel und du sagst, ich werde es euch noch zeigen. Ich werde zeigen, wer ich bin. Ich werde kommen. Ich werde mich verherrlichen auf der Erde. Wenn ich komme, alle werden es sehen. Alle werden es sehen. Du bist der Höchste, über dir ist keiner, vor dir war keiner, nach dir kommt keiner. Du bist Gott und wir ehren dich. Jesus, Sohn Gottes, die Wahrheit, das Leben, den höchsten Namen. Kein anderer Name ist uns gegeben als dieser eine Name, in dem wir errettet werden. Wir danken dir für diesen Namen, in dem wir Errettung haben. Und diesen Namen werden wir nicht verleugnen, sondern den werden wir ehren, zu dem werden wir stehen. Den werden wir hochhalten, indem wir dein Wort nicht verleugnen, dein Wort verlassen und umbiegen, sondern festhalten an deinem Wort. Wir werden dein Wort nicht preisgeben. So stärke uns, stärke unsere Arme, stärke unsere Hände, festzuhalten, was wir brauchen für die kommenden Zeiten. Die Wahrheit über deine Position, über deine Einzigartigkeit, so viel höher als irgendein Religionsstifter, irgendein christliches System, so viel höher als irgendetwas anderes. Und niemand hat diesen Platz und niemand hat diesen Rang, so wie du. Wir ehren dich als den alleinigen Gott. Und Herr, wir kommen zu dir. Und wir danken dir für deinen Plan, auch wenn wir davon so wenig sehen, aber wir sehen es im Wort. Da ist ein Plan. Am Ende, bevor du kommst, wird es diese Gemeinde mit diesem Brautherzen, mit dieser Brautgesinnung geben. Vollständiger Aufrichtigkeit vor dir. Und sagt, der Herr hat gesagt, ich sage es auch. Fertig, aus. Ohne Winkelzüge und ja, das muss man aber jetzt mal relativieren und das muss man und dann durch die ganze Mühle der humanistischen Denkweise das Ganze zu malen und klein zu häckseln und zu zerstören. Danke für deine Macht. Und wir sagen, Herr, diesen Glauben, diese Klarheit, diese Entschiedenheit, diese Opfergesinnung, diese Leidensbereitschaft, das ist es, was dich ehrt. Das ist es, nicht ein blutleeres theologisches Geschwafel, ohne Feuer, ohne Eifer, ohne Demut, ohne Reinheit. Oh Gott, erbarme dich. Und wir rufen dich an. Und wir wollen den Beistand deines Heiligen Geistes in viel konkreterem Maße erleben. Und darum bitten wir darum. Gib uns deinen wunderbaren Heiligen Geist. Du hast gesagt, er wird uns in alle Wahrheit hineinleiten. Die Wahrheit deiner Herrlichkeit, deiner Einzigartigkeit, deiner Erhabenheit. Dass du so total anders bist und wunderbar bist und über die Maßen verehrungswürdig und schön. Gib uns den Beistand des Heiligen Geistes und lehre uns ein Leben, das er tiefer und tiefer graben, hervorbringen und abschneiden kann in unserem Herzen, was da nicht reingehört. Damit er dann auch bauen und pflanzen kann, einpflanzen kann, neue Pflanzen. Neuen Eifer, neue Klarheit, Freude an Reinheit, Hass auf das Böse, auf das Gemeine, auf das Hässliche, auf das Unreine. Gib uns diese Gesinnungen, die es auf diesem Planeten nirgendwo gibt. In keinem theologischen Institut. Nirgendwo gibt es etwas, aber bei dir gibt es so etwas. Bei dir gibt es. Herr, wir bringen dir unseren Mangel, wir bringen dir unsere Halbherzigkeit und all das, was unser Leben jetzt ausmacht. Aber wir schauen auf zu dir und sagen, Herr, wir wollen anders leben. Wir wollen klarer sein. Wir wollen brennen. Wir wollen ein Beispiel sein, dass du wirklich deine Diener zu Feuerfackeln machst. So sende dein Feuer. Sende deine Wahrheit. Sende dein Licht. Hilf du uns, da wo wir jetzt sind, Schritte zu gehen in die richtige Richtung. Dass wir das nächste Mal sagen können, wir sind klarer geworden, wir sind brennender geworden, wir sind entschiedener geworden, wir sind lauter geworden, wir sind demütiger geworden, wir sind kühner geworden, wir sind klarer geworden, weil die Klarheit des Herrn über uns kommt und uns erleuchtet. Halleluja. Und wir in das verwandelt werden, was wir sehen. Oh, wir danken dir so sehr. Wir danken dir für den Plan, eine Gemeinde zu haben, die dich repräsentiert, die für dich steht, die gegen den Strom und den Sog der Zeit steht und die nur um eins interessiert ist, gefällt es dem Bräutigam, ehrt es den König und nicht fragt, ja, macht es die Massen wahnsinnig, empört es den Pöbel, sind sie bereit, uns zu kreuzigen? Sondern ist es die Wahrheit in Liebe? Ehrt es dich? Kommt es vom Himmel? Ist es göttlichen Ursprungs? Und alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und du wirkst in uns einen solchen Glauben, der sich nicht einschüchtern lässt, der sich nicht kaufen lässt, der sich nicht unterkriegen lässt, der nicht zurückweicht, der sich nicht einen Maulkorb verpassen lässt, der nichts anderes will, als einfach nur den König zu ehren. Halleluja. Wir danken dir. Wir danken dir. Lehre uns, an dich zu glauben, wie die Schrift sagt. Halleluja. Und wir danken dir, dass du uns hörst. Das ist ja dein Wille, darauf, auf solche Gebete wartest du nur. Du sagst nicht, ja mal sehen, ob ich da noch mal darauf zurückkomme. Nein, das ist eine Einladung, tiefer zu gehen in unserem Herzen. Und die nimmst du sofort. Halleluja. Und wir danken dir, dass du gehört hast und dass du gegeben hast, worum wir gebeten haben. Und wir werden wachsen. Wir werden klarer werden. Das Licht wird heller scheinen. Auch hier in dieser Stadt. Halleluja, Halleluja. Wir danken dir für deine Treue. Amen, Amen, Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Halleluja. Wunderbar. Halleluja. Halleluja. Das ist, was er verdient, solche Gläubige. Und wir werden solche. Wir werden solche. Seid gesegnet.